Es gibt eine neue Folge unserer Podcast, ja, und inzwischen Videocast-Staffel zum Data Act in der Praxis. Heute geht es um einen besonderen Blick, nämlich den Blick eines Stadtwerks und den Umgang mit den Vorgaben des Data Act, letztlich aus beiden Perspektiven, die sich da so bieten. Unser Gast heute ist der Leiter Konzern Datenschutz der SWB AG, den, wenn man das so sagen darf, Stadtwerken Bremen. Hallo Jan Kropp, herzlich willkommen bei uns.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Steinbacher und Herr Dr. von Rönner. Die Gelegenheit.
Genau. Bei mir ist auch Hubertus von Rönne. Die Zuhörenden der jüngsten Vergangenheit sind daran schon gewöhnt. Hallo Hubertus.
Hallo Martin, freue mich auf die neue Folge.
Und ja, wer das jetzt bis jetzt noch nicht mitbekommen hat, Hubertus sieht auf den Data Act ein bisschen mehr aus der strategischen, aus der Business-Sicht, ich ein bisschen aus der Compliance-Sicht, und zusammen versuchen wir mit unseren Gesprächspartnern zusammen ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Was kann der Data Act eigentlich, wo sind da die Chancen und vielleicht auch, immer wenn ich rede, wo sind vielleicht auch Compliance-Themen? Heute geht es aber eben um Energieversorgung und ich hatte schon angekündigt, Herr Kropp, ganz Mini-Vorstellung. Sie sind seit langem, kann man schon fast sagen, bei der SWB AG, sind dort Leiter Konzerndatenschutz und haben auch das Data Act-Thema abbekommen, wenn man das so sagen darf. Vielleicht, bevor wir zu den spannenden Themen kommen, um welche Daten es da geht, sagen Sie doch noch mal kurz einen Satz zu sich und auch zu den zur SWB, was Sie so tun.
Ja, vielen Dank. Ich bin seit 15 Jahren bei SWB. Es ist ein kommunaler Energieversorger im Bundesland Bremen und in Umlandgemeinden um Bremen drumherum. Knapp 2200 Mitarbeiter. Für ein Stadtwerk damit relativ groß. Wir haben die klassische Wertschöpfungskette der Energieversorgung bei uns im Haus. Das heißt, wir haben von der Erzeugung bis zum Netzbetrieb über die Sparten Strom, Erdgas, Wasser und Fernwärme im Grunde genommen alle Sparten abgedeckt und sind auch zusätzlich mit dem Thema zum Beispiel jetzt Laden zu Hause und auch in der Öffentlichkeit, also der Infrastruktur im E-Mobility-Bereich zum Beispiel auch tätig. Und was die Erzeugungsanlagen angeht, sind wir auch sozusagen breit gefächert, also von klassischen Erzeugungsanlagen bis EEG-Erzeugungsanlagen haben wir auch alles im Fuhrpark, wenn man das mal so formulieren will, und sind damit im Grunde genommen wie ein größeres, vergleichbares Stadtwerk auch im Grunde genommen aufgestellt, um das mal so zu formulieren. Vielleicht einmal nochmal zu mir als Person, also ich bin seit 15 Jahren bei der SWB, habe ursprünglich im klassischen Energierecht angefangen und durch dieses ja immer stärker datengetriebene, über die datengetriebene Veränderung der Geschäftsmodelle, auch im Energiebereich, hat sich da sozusagen dieser Beratungsakt immer stärker ausgeprägt und in dem Zusammenhang war dann einfach immer deutlichere Beratung zu Daten beziehungsweise zu datengetriebenen Geschäftsmodellen auch notwendig. Und insofern hat sich dann dieses Beratungsportfolio vom klassischen Energierecht stärker hin zu diesen Datenfragen hin entwickelt über die laufenden Jahre. Und mittlerweile, da wo ich dann heute bin, bin ich dann da auch mit dem Data Act in Berührung gekommen und auch mit einigen von den, sollte man vielleicht sagen, parallelen Vorgängerregelungen, weil das Ganze hat bei uns auch im Haus eine gewisse Historie, beziehungsweise nicht nur bei uns im Haus, sondern auch in den Verbänden, die uns ja auch begleiten in solchen Fragen.
Ah, sehr schön. Also wir hören natürlich sehr gerne Geschäftsmodelle. Das freut mich besonders, wenn Daten auch immer gleich mit Geschäftsmodellen in Verbindung gebracht werden. Sie sagten auch, der Data Act nicht alleine. Vielleicht können Sie ganz kurz nochmal den beschreiben, wie das bei Ihnen so abläuft. Wie landet so ein Thema bei Ihnen? Ist das Thema EU-Recht grundsätzlich bei Ihnen angesiedelt? Arbeiten Sie da mit den verschiedenen anderen Bereichen zusammen? Und dann steigen wir ein in Data Act, was da genau für Sie relevant ist. Aber der Kontext vielleicht nochmal ein bisschen.
Also genau, die Frage ist ja so ein bisschen so, wie kommt eigentlich sowas zur Rechtsabteilung, beziehungsweise wann erreicht das eigentlich die Juristen? Und ich hatte gerade ja schon angedeutet, dass das Ganze bei uns eine gewisse Historie hatte. Wir sind ja in der Kommunalwirtschaft beziehungsweise in der Energiewirtschaft stark auch über Verbände organisiert. Einer dieser Verbände ist der BDEW, also der Bundesverband der Energiewirtschaft. Und der hat auch insbesondere für diese juristische Tätigkeit entsprechende Fachausschüsse und entsprechende Arbeitsgruppen. Und ich bin schon seit Jahren Mitglied in dem Verband, in dem Fachausschuss Wettbewerbsrecht und Datenschutz vom BDEW und auch Leiter der Gruppe Datenschutz, also der Arbeitsgruppe. Daneben gibt's noch eine Arbeitsgruppe Datenwirtschaftsrecht, an der nehme ich auch teil. Und die beschäftigt sich dann primär mit diesen Fragen von diesen Digitalgesetzen im Sinne von, was für Geschäftsmodelle und wie berührt das im Grunde diese Datenwirtschaft im energiewirtschaftlichen Bereich. Wie wirkt sich das aus? Und
ich glaube, daher kennen wir uns auch, Herr Kropp, ne, von den BDEW-Ausschusssitzungen, wo es dann auch um den Data Act ging, genau. Und bei Ihnen im Unternehmen, wie wird man, das ist für uns als Berater sich teilweise Blackbox, ehrlich gesagt, aber wie kommt so ein Thema zu Ihnen auf den Schreibtisch und wer entscheidet dann, dass man da auch, ich sag jetzt mal, ganz grob FTE zuordnen muss oder damit rechnen muss, dass Leute andere Dinge, die sie vorher getan haben, nicht mehr tun können, weil sie sich jetzt mit dem Data Act oder anderen Gesetzgebungen auseinandersetzen müssen?
Das ist unterschiedlich. Also deswegen, das kommt teilweise, wie gesagt, über diese Verbändearbeit und sozusagen Informationen und entsprechende Benachrichtigungen sozusagen in den Verbands- oder in den Arbeitsgruppensitzungen, dass wir dann merken, hey, da gibt's ein neues Gesetz, was gerade in der Planung ist. Das ist vielleicht schon im Trilog oder in den anderen Stadien. Und der Rollout steht jetzt so halbwegs fest, da müsste man sich mal mit auseinandersetzen. Teilweise kommt es natürlich auch dann sehr schnell, wenn man da eine Chance sieht aus den operativen Bereichen, weil die dann sagen, hey, wir haben ja einen dringenden Beratungsbedarf, wie wirkt sich das auf unsere Geschäftsmodelle aus? Was müssen wir möglicherweise beachten? Und zu guter Letzt haben wir eine zentrale Einheit, die sich mit politischen Angelegenheiten befasst, die dann teilweise auch so eine Art, wie soll man es mal sagen, ich sage jetzt mal Folgeabschätzung, also eine Regulierungsfolgeabschätzung macht und sich in dem Zusammenhang dann auch mit der Frage beschäftigt, zentral im Grunde genommen, dass man steuert und da die Juristen mit einbindet und dann die Frage stellt, so gibt es dann Arbeitsgruppen auch bei uns intern und dann kommt sozusagen jemand von der Business Unit und mit den Juristen zusammen, möglicherweise auch mit Geschäftsfeldentwicklern, vielleicht auch sogar Controller. Und dann werden entsprechende Arbeitsgruppen gebildet und dann versucht man da eine Bewertung herzustellen. Und also, um auf die Frage einzugehen, wie werden diese FTEs allokiert? Also da gibt es zumindest in der Vergangenheit, im Grunde genommen gibt es halt Aufträge in den Gesellschaften, sage ich jetzt mal so, und in den Einheiten. Und dadurch sind die FTEs für solche Fragen eigentlich im Grunde genommen allokiert. Also das ist Teil des Geschäfts. Also gerade im Energieversorgungsbereich sind wir es gewöhnt, dass wir mit relativ viel und auch relativ schneller Gesetzgebung überrascht werden, weil wir im Grunde regulierte Industrie sind über den energiewirtschaftlichen Bereich. Und insofern ist das sozusagen dieses Thema, das Bewerten, Abschätzen, ist im Grunde genommen ja Teil des Tagesgeschäfts.
Ja. Okay. Ja, ich erzähle bei passender und unpassender Gelegenheit immer, dass ich es erstaunlich finde, wie unterschiedliche Unternehmen mit bestimmten Compliance-Themen umgehen. Also DSGVO war ja nun der letzte ganz große Compliance-Thema für viele unserer Mandanten oder wo wir dann eben auch involviert waren. Und wir beraten sehr intensiv zwei Automobilbanken. Die eine hat ein ungefähr 100-köpfiges Team aufgesetzt, um die DSGVO umzusetzen. Und die anderen haben eigentlich nur eine Person gehabt. Und beide, soweit ich das erkenne, sind bis jetzt weitgehend störungsfrei durch die DSGVO gekommen. Sicherlich ein bisschen holpriger bei der einen Bank, ein bisschen überkandidelt vielleicht bei der anderen. Aber das finde ich schon erstaunlich, dass je nach Risk Appetite und je nach Bedeutung, Zuweisung, man da sehr unterschiedlich mit umgeht. Und so ist es ja hier auch, insbesondere wenn man den Data Act als Chance bezeichnen möchte oder betrachten möchte und sagen möchte, wir sind ja hier Nutzer bestimmter vernetzter Produkte und sehen jetzt, dass wir mit Daten, die dort anfallen, wenn wir sie denn hätten, wir vielleicht selber was machen können. Und das ist natürlich etwas, was dann möglicherweise hinten runterfällt, wenn man keine Zeit hat, weil sich dann keiner groß kümmern kann.
Also das ist natürlich auch bei uns ein Riesenthema. Ist das Thema Personal. Ne? Also das ist, glaube ich, gar nichts Neues. Also die Energiewirtschaft hat einen riesen Personalbedarf, auch gerade aufgrund der Energiewende. Und die Frage der Allokierung von Ressourcen, auch Beraterressourcen jetzt aus den Inhouse-Rechtsabteilungen, ist natürlich dann immer eine spannende Frage und die Frage auch der Priorisierung. Und in dem Zusammenhang muss man leider sagen, das ist ja hier auch so ein bisschen das Motiv, warum wir miteinander sprechen, da genießt der Data Act jetzt keine hohe Priorisierung. Das muss man leider sagen. Nicht, weil er nicht Mehrwerte bietet, sondern weil er, glaube ich, einfach immanente Schwächen mitbringt, die so ein bisschen die Frage der Bewertung von der Wirksamkeit so ein bisschen hemmen. Also man erkennt da jetzt nicht so die, tut mir leid für den Kollegen Dr. von Rönne vielleicht, aber die Chance sozusagen da drin zu erkennen, ist auf den ersten Blick nicht ganz leicht.
Aber deshalb reden wir ja auch. Das ist ja genau auch der Austausch. Insofern ist das überhaupt kein Thema. Aber bevor wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, vielleicht können Sie uns und vor allen Dingen auch unsere Zuhörer noch abholen, was so allgemeine Informationen und Daten in Ihrem, also in Energie und auch aus der Sicht der Stadt Bremen im Energiebereich, was sind da so für Datenflüsse, die wichtig sind?
Oh, das ist eine spannende Frage. Also im Grunde genommen, die haben ja, wenn man das mal bei uns betrachtet, wie gesagt, wir segmentieren das immer in diesen energiewirtschaftlichen Wertschöpfungsstufen. Ne? Wir haben ja die Erzeugungsbereiche, dann haben wir diese, vielleicht mal Kundenbereiche, Upstream sozusagen die Erzeugung, dann am Ende der Versorgungsleistung sozusagen den Endkunden, dazwischen das Netz sozusagen als vermittelnde Instanz von diesen Leistungen. All diese Geschäftsbereiche haben völlig unterschiedliche Datenströme. Also während wir im Erzeugungsbereich natürlich keine klassischen Endkunden haben, oder wenn dann nur sehr wenige, dann ist es natürlich Großkunden im eigentlichen Sinne, haben wir da natürlich relativ viele, sag ich jetzt mal, Maschinendaten, die wir erzeugen oder die bei uns in den Anlagen auch entstehen. Dann haben wir natürlich auf der Netzseite relativ viele auch Sensorik und Informationsdaten, insbesondere ein Riesenthema, das wir vielleicht auch gleich noch zum Sprechen kommen, ist das Thema intelligente Messeinrichtung in allen Darreichungsformen. Und auch auf der Kundenseite, insbesondere in dem Bereich dieser innovativen Produkte, Elektromobilität zum Beispiel, da haben wir dann auch natürlich entsprechendes Nutzerverhalten da, aber auch dem Nutzerverhalten, die für uns natürlich möglicherweise interessant sein können und auf die wir jetzt im Moment möglicherweise nicht ausreichend Zugriff haben, um zum Beispiel Produkte bewerten oder entwickeln zu können. Und vielleicht um das nochmal abzurunden, bei den Erzeugungsanlagen ist natürlich insbesondere das Thema Wartungsstrategie ein Thema. Ne? Also was kann ich eigentlich mit den Daten an Prognoseverbesserung erreicht, um möglicherweise meine Anlagen effizienter steuern zu können. In so einem
Form. Vielleicht ganz kurz, Herr Kropp, toll, weil Sie ja hier, wir haben bis jetzt gesprochen mit Leuten, die irgendwie Dienstleister sein wollen, wir haben mit Nutzern gesprochen, ja, vielleicht mal mit einem Hersteller. Bei Ihnen vereint sich ja diese Rolle, ne? Auf der Erzeugerseite sind Sie Nutzer, ja, wir können gleich mal darüber sprechen, auf welche Weise Sie Energie erzeugen, aber wenn es über Wind ist, ne, dann steht da eine Windturbine irgendwo unten in Hersteller, darüber haben wir mit dem Michael Tickmeier schon gesprochen und der Frage, wie ist da eigentlich das Hersteller-Nutzer-Datenverhältnis? Dann hatten Sie gesagt, die Sensordaten, da müssen wir gleich mal sprechen, da bin ich gar nicht so firm, wer da eigentlich wem Daten zukommen lassen müsste oder könnte. Und im Hinblick auf die Kunden haben Sie möglicherweise Daten, die bei den Kunden generiert werden, in Ihren Smart Metering-Systemen. Also das ist natürlich dann außerordentlich spannend, den Data Act wie bei uns in einer Beratung, in einer Praxis dann eben auch aus beiden oder allen drei Sichten vielleicht zu sehen. Bleiben wir mal bei der Energieerzeugung. Wie erzeugt die SWB Energie? Welche Anlagen gibt es dort?
Wir haben klassische Turbinen, also Turbinenfachwerke, also im Grunde genommen, die durch Verbrennungsprozesse Energie erzeugen. Dann haben wir im Bereich, das sind die konventionelle Energieerzeugung, dann haben wir Kraftwerke natürlich dann entsprechend, also so im energiewirtschaftlichen Sinne flexible Kraftwerke, die wir brauchen, um so ein bisschen die Volatilität mit den Erneuerbaren auszugleichen. Und dann, wenn man zu den Erneuerbaren rüber guckt, sind wir mit unserer Konzernmutter über den Verbund an entsprechenden Windenergieanlagen, Biogasanlagen, genommen alles, was man sich da vorstellen kann, beteiligt. Und eine Besonderheit, die in Bremen auch relativ prominent ist, landschaftlich, ist natürlich neben unseren Kraftwerken, ist in der Weser das große Flusskraftwerk, was wir haben. Das ist ja im Grunde eine Weserquerung, wenn man so will. Das ist ja auch eine erneuerbare Energie. Also da haben wir im Grunde fast alles, was man sich so vorstellen kann, also im Fuhrpark. Und also die Frage war ja, was im Grunde für Sensordaten da entstehen. Bei so einer Windenergieanlage, der Motor hat natürlich im Grunde genommen eine Sensorik. Da werden ganz, ganz viele Zustandsdaten erfasst über möglicherweise vielleicht Windgeschwindigkeiten, Temperaturen, Öltemperaturen zum Beispiel auch, möglicherweise auch Viskosität von den Ölen, also im Grunde genommen, wie stark der Abrieb in den Motoren, also schon durch das Getriebe im Grunde genommen fortgeschritten und wann muss das Getriebe möglicherweise getauscht werden. Im klassischen Anlagenbereich hat man natürlich dann Druck, Dampf, Temperatur, Flammenbilder teilweise auch, wobei Flammenbildkameras nicht jetzt so eine Ausnahme, weil die betreiben wir selbst. Das ist jetzt kein Fall, wo wir sozusagen mit einer Sensorik zu tun haben, die nicht unsere ist. Aber da haben wir auch entsprechende Sensorik in den Anlagen. Auch teilweise Geräusche, also genommen, ja, akustische Sensorik auch. Also genommen auch da relativ viel an Sensorik im Kraftwerksbereich, wobei man da sagen muss, im konventionellen Bereich sind das meistens, ist das unsere Sensorik. Wir haben sozusagen da eine gewisse Diskrepanz bei den erneuerbaren Energieanlagen, weil da es teilweise so ist, dass das Sensorik der Hersteller ist. Das ist da, hat sich über die, also es ist branchenspezifisch, würde ich jetzt mal sagen, dass da häufig die Inhaber dieser Daten, im Sinne des Data Acts, die Anlagenhersteller sind.
Und wie ist da die Datenlage? So gefühlt, bekommen Sie da alles, was Sie so brauchen? Oder liegen wir da eher so im einstelligen Bereich dessen, was Sie an prozentual bekommen?
Oh, das ist der Unterschied. Das hängt auch von den Herstellern ab, im Grunde genommen. Und auch die Hersteller haben ja üblicherweise dann häufig ihre eigenen Wartungspakete, die sie mitverkaufen. Insofern kann man das so pauschal nicht beantworten. Ich glaube, der Wunsch aus Sicht der Energieversorger, endlich auf diese Sensorikdaten vollständig zugreifen können, ist definitiv da. Ja, also das können wir auf jeden Fall feststellen. Da sind wir in der Rolle, dass wir selber der Datennutzer sind, der sozusagen keinen vollständigen Überblick über die Daten hat zum jetzigen Zeitpunkt oder nur teilweise einen Überblick. Da sind wir ganz klar in dieser Nutzerrolle und werden durch den Data Act möglicherweise enabled. Ja, also das ist zum Beispiel eine Komponente. In der konventionellen Energieerzeugung habe ich das ehrlicherweise nicht so im Blick, dass wir da Themen mit den Sensorikdaten hatten. Wie gesagt, da sind wir auch in der Regel selber Betreiber der Sensorik, weil diese ganzen Sensorik- und Anlagenthemen sind da sehr spezifisch und auch sehr stark
einzeln. Die sind älter, Herr Kropp, die Anlagen. Da wird noch nichts nach Hause gefunkt zum Hersteller. Das liegt möglicherweise daran.
Das kann sein. Ja.
Da ist das noch alles on-premise und man betreibt es ordentlich selber und ist nicht darauf angewiesen, dass Leute von extern einem erst die Produkte verkaufen, um anschließend warten zu können mit den eigenen Daten, auf die man nicht
zugreifen kann. Hat auch seine Vorteile,
Hat auch, natürlich. Ist so, nur dass man es dann eben auch selber in der Hand hat, warten zu müssen oder sich drum kümmern zu müssen und damit mit leben zu müssen, dass die Sensorik vielleicht falsch ist. Das ist natürlich auch spannend. Ja, sehr schön. Also vielleicht für die Zuhörenden, die jetzt aus Stadtwerke-Sicht oder wegen Herrn Kropp hier sind, wir haben zu dem Thema Windturbine und Windenergie eine Folge aufgenommen mit Michael Tegtmeier. Da mal suchen wir da noch mal ein bisschen genauer reinhören muss, ja, der für Turbit als Dienstleister da so ein bisschen versucht, für ein bisschen durch Transparenz im Markt zu sorgen und vielleicht an Daten heranzukommen, an die man jetzt vielleicht noch nicht so rankommt. Und Herr Kropp, wenn man auf die Nutzerseite oder auf die Kundenseite schaut, also insbesondere, wie Sie gesagt hatten, alle möglichen Smart Metering-Möglichkeiten, wie sehen Sie da den Datenfluss oder wie ist es überhaupt in der Praxis?
Da muss man, also das ist ja, wir haben ja sozusagen, das ist jetzt ja im Grunde genommen die Netzsicht, ne? Also in der Netzsicht haben wir auch nochmal zwei Perspektiven tatsächlich. Also das Netz hat die Besonderheit, dass es ja einerseits Kunden hat, also damit sozusagen der Dateninhaber ist. Das Netz selber ist aber auch selber teilweise Nutzer. Also da haben wir auch nochmal eine gespaltene Rolle, wenn man das so will. Die übergeordneten Netzanschlussanlagen, also insbesondere große Trafostationen, Trafikfelder, haben häufig dann nochmal eine eigene Sensorik. Da haben wir dann häufig auch wieder mit den Herstellern von diesen Anlagen zu tun, die dann möglicherweise auch so ähnlich wie bei den Windenergieanlagen keinen vollständigen Zugriff gewähren. Und auf der ja, auf der Kundenseite, dann mit den Smart Mietern, da haben wir natürlich dann im Kern ein Riesenproblem mit dem Data Act, muss man ganz klar sagen, weil da haben wir eine bereichsspezifische Regulierung, die sehr, sehr stark ausdifferenziert ist und auch auf europarechtliche Vorgaben zurückgeht. Und da bleibt im Grunde genommen völlig unklar, wie das Verhältnis zwischen Data Act und diesen Regulierungen ist. Also da haben wir im Grunde genommen ein regulatorisches Problem, weil diese vertikale Idee des Data Acts im Grunde genommen, ich gehe unabhängig von allen Produktsparten oder Produktgruppen sozusagen einmal hin und reguliere sozusagen den Zugang von Daten im Allgemeinen, hat natürlich, wenn man dann schon so ein spezifisches Datenrecht hat, wie bei uns in der Energiewirtschaft, in dem Bereich jetzt im Verhältnis zum Kunden und dem Netz und der Messung, da bleibt das Verhältnis im Grunde genommen völlig unklar. Deswegen hatte ich auch gerade schon eingangs gesagt, dass das für uns teilweise auch Probleme bedeutet, gerade in dem Bereich. Und ehrlicherweise, wenn man sich mal die Unbestimmtheit der Rechtsbegriffe im Data Act anguckt, ist das für uns was wir ganz schwer nur greifen können, eine Auswirkung.
Ja, also das haben wir in anderen Zusammenhang auch schon gehört, ne? Manche wünschen sich sektorspezifische Regulierung, um da bestimmte Defizite, die der Data Act vielleicht hat, weil er viel weniger Zugriffsmöglichkeiten bietet, als manche Player sie gerne hätten. Sie sagen, wir hatten ja eigentlich schon Regulierung für den Smart Meter Bereich und müssen gewisse Daten zur Verfügung stellen oder dürfen sie vielleicht auch gar nicht zur Verfügung stellen, wo der Data Act vielleicht dann da ein bisschen schräg in der Landschaft steht. Oder Hubertus, das ist ja auch etwas, was wir in anderen Zusammenhang sehen und wo sich auch so ein bisschen die Frage nach dem Verhältnis stellt und dann, wo man dann schnell die aus Kommissionssicht oder aus Gesetzgebersicht sagt, ja, Der Rest bleibt halt unberührt.
Ja, aber da muss man, glaube ich, auch ehrlicherweise sagen, das war der Kommission und dem Parlament, auch EU-Parlament, auch bewusst. Ne? Die haben, glaube ich, mit Recht gesagt, wir brauchen hier mal geopolitisch, ist wichtig, dass wir in Europa hier einfach Flöcke einschlagen, was die Industriedaten anbelangt, ganz allgemein, um unseren europäischen Datenraum zu stärken. Und das wirklich in einem geopolitischen Kontext. Und das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Und dann gibt's klar offensichtlich Konflikte oder Auslegungspotenzial, Bedarf, Detaillierungsbedarf in Einzelbereichen. Also da sehe ich jetzt gar keinen großen Konflikt. Ich würde sagen, Herr Kopp, das, was Sie da dargestellt haben, kann man total nachvollziehen. Aber wie ist das für Sie in der Praxis? Ist das ein großes Problem oder ist das eher eine Aufgabe, der man sich annimmt? Vielleicht ein Gedanke dazu noch. Das Interessante bei Daten ist ja immer, dass wir anders als bei Anlagen, die gibt es immer nur einmal. Daten sind Non-Rival Asset. Die kann man mehrfach parallel benutzen. Und ich glaube, das müssen wir in die Köpfe reinkriegen.
Das ist ein Riesenpunkt tatsächlich. Also das ist ja auch was sich durch diese ganzen EU-Verordnungen oder durch diese Digitalstrategie der EU zieht. Das ist ja immer diese These von replizierbar oder beziehungsweise transferierbar, ohne dass das Gut sozusagen an Wert verliert, sondern irgendwie das Gut kriegt dadurch sozusagen einen höheren Wert. Ja, weil mehr Nutzer zur Verfügung haben und damit entsprechend ja auch Geschäftsmodelle entwickelt werden sollen und auch der Nutzer einen Vorteil hat, wenn er sozusagen durch seine Daten Wettbewerb am Markt eröffnet. Die These ist ja im Prinzip erstmal wichtig. Und also ich sehe auch jetzt, ich habe ja gesagt, das hat uns im Gesetzgebungsverfahren zum Data Act so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Ich sehe ganz klar da auch diesen Grundsatz des spezielleren Gesetzes hier als einschlägig an in Bezug auf diesen bereichsspezifischen Regulierungsrahmen, den wir im Energiewirtschaft haben für diese Messdaten. Und insofern ist das in der Praxis, das ist zum Beispiel so ein Thema, da kommen wir dann als Rechtsabteilung ins Spiel, ne? Weil dann die Kollegen, die ja auch regulierungserfahren sind in den operativen Bereichen, sagen, hier kommen wir jetzt mal an unsere Grenzen, was sozusagen die Frage angeht, wie sollen wir damit umgehen. Dann kommt das auch zu uns zur Rechtsabteilung und da ist, also wie gesagt, meine Meinung, die ich auch relativ klar auch durch das Gesetz da gestützt sehe, durch den Data Act, ist, dass es einfach ein spezielles Gesetz geben kann und auch in diesem Fall hier gibt im MSBG, also im Stellbetriebsgesetz, und entsprechend da diese Datenzugänge auch analog im Grunde genommen zum Data Act geregelt sind. Also das MSBG hat wenig, was nicht auch im Data Act enthalten ist. Ich habe noch nicht so richtig gefunden, wo ich sagen würde, hier ist jetzt eine Kernverpflichtung verletzt. Das Einzige, wo man vielleicht sagen kann, im Data Act steht noch ein bisschen mehr zu drin, diese Bereitstellung von Daten für den öffentlichen Sektor. Ne? Also das ist ja diese Öffnung für Daten für den öffentlichen Bereich. Das ist im Grunde genommen im MSBG nur mit Einwilligung möglich. Da ist sozusagen wahrscheinlich dann in dem Fall der Data Act spezieller. Aber was die allgemeine Verarbeitung von Messdaten angeht, im Grunde genommen ist da kein Bedarf für den Data Act anzuwenden. Aber es bereitet dann erstmal Kopfzerbrechen, insbesondere weil ja die Anwendbarkeit des Data Acts denkbar unklar ist von den Rechtsbegriffen, die da für die Subsumption notwendig sind. Also man stürzt ja schon über die ersten Grundbegriffe. Wobei man auch da sagen muss, das kennt man ja auch aus der DSGVO, wo man ja auch seit 7 Jahren ist DSGVO in Kraft getreten, sich immer noch über die Frage stellt, wann habe ich eigentlich personenbezogene Daten und wer ist verantwortlich? Also insofern ist das jetzt auch nicht überraschend, sag ich jetzt mal so. Aber
gut, es muss in gewisser Weise so sein, ne? Also gerade eine horizontale Gesetzgebung, die für alle Bereiche gelten soll, die kann natürlich nicht Besonderheiten der Automobilbranche oder der Energiewirtschaft so richtig berücksichtigen. Und dann muss, wie es Huberto schon gesagt hat, dann eben eine speziellere Gesetzgebung entweder nachgezogen werden oder angepasst werden, oder man muss eben mit den Friktionen leben. Das wird sich dann vielleicht auch ein bisschen hinholpern über die Zeit. Dann würde man sozusagen im Smart-Metering-Bereich sagen, da sehen Sie sich durch das Messsteuerbetriebsgesetz schon hinreichend reguliert, und man müsste sozusagen allenfalls Gaps finden, um zu sehen oder vielleicht auch nach dem 12. September mal schauen, ob es Nutzer gibt, die Ansprüche nach dem Data Act geltend machen und sagen, ihr dürft das aber jetzt nicht mehr weiter verwenden, die Daten, wenn ihr nicht mit uns einen Datenlizenzvertrag schließt, oder selbst wenn ihr das meint, weil ihr dazu gesetzlich verpflichtet oder berechtigt seid, dann gibt uns doch wenigstens mal alle Daten, die ihr habt. Das ist ja auch die Frage, ob das dann passieren wird. Und da kann man sich dann auch immer noch mit auseinandersetzen.
Ja, also das kann man eigentlich gelassen sehen, weil es gibt ja entsprechende Verträge energiewirtschaftlich mit den Nutzern. Ne? Also das Thema ist, glaube ich, eher die Frage irgendwie dieser Transparenzpflichten, die ich im Data Act habe. Ne? Also muss ich die eigentlich zukünftig zusätzlich erfüllen? Weil das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist neu. Ne? Also dass wir so möglicherweise Transparenzpflichten haben, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, wie wir das in allen Produktkategorien erfüllen wollen. Zum Beispiel jetzt, es gibt ja auch durchaus andere Beispiele als jetzt den Smart Meter im energiewirtschaftlichen Bereich. Das ist, glaube ich, nochmal so ein Punkt, das ist viel Hauptaufgabe. Das ist so das, wo man auch der Compliance-Sicht drauf guckt und sagt, okay, Transparenzpflichten, möglicherweise Marktverhaltensregeln, oder ich würde jetzt mal die These wagen, ziemlich sicher eine Marktverhaltensregel im Sinne des UWG, da will man eigentlich zum September entsprechend auch in der Lage sein, die Transparenzpflichten glaube ich, zu erfüllen. Das ist, glaube ich, so erstmal zum Kunden hin wichtig, dass man da seine Hausaufgaben macht. Und das ist
ganz kurz eingeknüpft, nur für die Nicht-JuristInnen, ne? Marktverhaltensregel heißt eben, dass Wettbewerber abmahnen dürften, weil es eben ein UWG-Verstoß ist, wenn man gegen diese Vorschrift aus dem Data Act verstößt, oder auch Verbraucherverbände. Ob die sich jetzt nun als allererstes darauf stürzen werden, wage ich mal zu bezweifeln, aber das ist ein zusätzlicher Aspekt bei der Frage, wie schnell bin ich da compliant, ne? Das und deshalb wichtig, ob so eine Transparenz- oder Informationsvorgabe zugleich eine Marktverhaltensregel nach dem UWG ist.
Genau, also das ist der eine Punkt, und um das halt erfüllen zu können, muss ich halt im Unternehmen eine gute Datenstrategie haben, aus meiner Sicht. Ne? Also das ist ein Punkt, und da ist ja der Data Act nur einer von vielen Facetten, die dabei zu berücksichtigen sind im Unternehmen. Also bei uns im Unternehmen ist das so? Also insofern, und dann muss man natürlich im Grunde genommen in den entsprechenden Teams, die dafür zuständig sind, dann auch eine Klassifizierung durchführen dieser Daten und dabei auch den Data berücksichtigen im Sinne von, welche Daten kann ich eigentlich teilen, welche Rolle haben diese Daten oder welche Qualität haben diese Daten im Sinne des Data Acts, muss ich sie teilen? Möglicherweise habe ich ja auch Rechte, die ich dagegen einwenden kann.
Also das ist jetzt sozusagen... Das ist aber sehr spannend. Also Sie gehen da proaktiv ran mit einer eigenen Datenstrategie. Das wäre mal interessant zu hören, wer macht da mit? Gibt es das immer schon oder ist das neuer entstanden ist? Denn die Frage stellen sich viele im Moment. Was mache ich zuerst? Erstmal sozusagen Compliance herstellen oder Sie sagen, nein, erstmal eine Datenstrategie.
Ich glaube, man muss das beides machen. Also das eine geht nicht ohne das andere, weil um die Wirksamkeit meiner Compliance-Strategie bewerten zu können, muss ich im Grunde genommen im Geschäftsbetrieb sozusagen Kenntnis darüber haben, welche Daten habe ich wann, wo, in welcher Qualität und mit welchen Rechten sind diese Daten sozusagen, bin ich Bundle of Rights, ne? Also womit sind diese Daten sozusagen an Regulierung im Markt konfrontiert? So. Und nur wenn ich dafür bei, kann ich im Grunde genommen auch die richtige Compliance-Strategie festlegen. Also insofern geht das für mich Hand in Hand. Das machen wir proaktiv und auch schon seit einiger Zeit. Und da haben wir im Grunde genommen ja eine Datenstrategie, eine Datenexzellenz und versuchen auch dadurch natürlich im Grunde genommen die Idee ist, Daten im Unternehmen auch beweglich zu machen. Und das soll damit natürlich auch erreicht werden, dass man einfach weiß, okay, welche Daten habe ich wo im Unternehmen, um sie auch verwenden zu können.
Und da kommt dann eine zusätzliche Baustelle, mit der Sie sich da dann auch noch auskennen, das ist natürlich die DSGVO. Ne? Also der Data Act sagt in seiner ganzen Schönheit, die DSGVO bleibe unberührt. Und es ist eben nicht so, dass dann irgendwo gesagt würde, naja, also wenn du das nach Data Act darfst, dann hast du auch die DSGVO-Berechtigung, sondern im Gegenteil, man muss sozusagen DSGVO und Data Act nebeneinander legen. Es gibt so an ein, zwei Stellen im Data Act Hinweise darauf, ja, oder Anordnungen, dass man personenbezogene Daten anders behandeln muss. Zum Beispiel bei der Frage, darf der Hersteller die Daten weiterhin nutzen? Wenn es nicht personenbezogene Daten sind, dann muss dort ein Datenlizenzvertrag her. Wenn es personenbezogene Daten sind, soll einfach die DSGVO gelten, mit der Folge, dass man es über vertraglich regeln kann, aber möglicherweise auch mit einer Einwilligung oder viel schöner mit berechtigten Interessen, sodass wir dann zu der etwas absurden oder absurd anmutenden in Folge kommen, dass es an der Stelle mal sinnvoll sei oder mal besser sein kann, flexiblere Möglichkeiten bietet, wenn ich dazu komme, dass es personenbezogene Daten sind und dann vielleicht mich doch auf den 61F DSGVO stützen kann, um die Daten zu verarbeiten und nicht diesen Lizenzvertrag brauche. Naja, wie sehen Sie dieses Spannungsverhältnis, mal abgesehen davon, dass in dem Bereich, wo Sie die Kunden, also Customer Facing sind ja auch noch das Messstellenbetriebsgesetz dazu kommt und vielleicht gesetzliche Vorgaben gelten zu Datenteilen. Ja.
Also das Messstellenbetriebsgesetz, um das dann mal vorwegzunehmen, sieht ja im Grunde genommen im Rahmen dieser Kommunikation von diesen Messdaten, diese sternförmige Kommunikation mit den Marktakteuren im energiewirtschaftlichen Sinne vor. Und dann gibt es ja diese Öffnungsklausel, dass der Kunde auch berechtigt ist, diese Daten auch da mit Dritten zu teilen. Also im Grunde genommen ein zusätzlicher Marktakteur sozusagen durch den Kunden, durch Einwilligung im Grunde genommen hergestellt werden kann. Jetzt mal so in der Theorie, jetzt mal ganz grob formuliert, ohne da tief einzusteigen. Also da wird auch sozusagen im Grunde genommen diese Idee des berechtigten Interesses kombiniert mit dieser Einwilligung im MSBG, weil man im Grunde genommen sagt, also die Marktakteure, die das brauchen, die kriegen das dann auch, und so steht es auch im MSBG drin, und die es nicht brauchen, aber trotzdem bekommen sollen, brauchen halt eine besondere Einwilligung des Kunden. So. Und im Data Act ist es ja so, dass, das hatten Sie ja gerade ganz schön angedeutet, im Grunde genommen ja für alle Daten immer auch die Einwilligung, also auf diesen Nutzervertrag mit dem Nutzer ankommen soll. Und möglicherweise aber bei personenbezogenen Daten, das ist ja so ein bisschen unklar formuliert im Gesetz, da wird dann erst als Beispiel die Einwilligung genannt, aber dann bleibt offen, ob nicht die anderen Rechtsgrundlagen aus der DSGVO trotzdem anwendbar sind. Und dann landet man natürlich sehr schnell beim 6F. Das ist ja der Einzige, der dann in Betracht kommt. Bei uns möglicherweise dann auch zusätzlich natürlich die gesetzlichen Verpflichtungen. Ne? Also in diesem Fall kann man natürlich auch, wenn man bereichsspezifisches Regulierungsrecht hat, natürlich über gesetzliche Verpflichtungen nachdenken. Die Besonderheit im Verhältnis, glaube ich, beim Data Act zur DSGVO ist aus meiner Sicht, dass wir hier möglicherweise über eine Vielzahl von Transfervorgängen sprechen. Also wir reden ja darüber, dass wir den Datennutzer haben, der über diese Daten verfügt, den Kunden oder denjenigen, der sozusagen diese Daten mit erzeugt. Und dann haben wir da einen vom Kunden beabsichtigten Empfänger im Sinne des Data Acts, der diese Daten bekommen soll. Und die spannende Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt, ist, wenn man die DSGVO neben den Data Act legt, ist dieser Daten, also der Hersteller, der diese Daten hat, ne? Der ist ja an die Grundsätze der DSGVO gebunden. Warum hat er die Daten eigentlich noch? Eine ganz simple Frage, ne? Also.
Genau. Die jetzt sich eigentlich schon immer hätte stellen müssen, ne? Darf ich die Daten überhaupt haben, wenn sie doch personenbezogen sind? Das haben wir jetzt auch öfter mal gesehen, ne?
Genau, also im Grunde genommen weiß nicht diese Idee von Data Act und Datensharing im Grunde genommen und die Verfügbarkeit von Daten mit der Idee der Datenminimierung, wobei ehrlicherweise ja die DSGVO schon so ein Transfermodell im Grunde genommen vorliegt, was ja nie so richtig wirksam geworden ist. Also ich kenne jetzt keinen wirklichen Fall, wo Datenportabilität mal gefordert wurde im Sinne der DSGVO. Diese Rechte sollen jetzt ja im Grunde genommen kombiniert angewendet werden. Also Data Act sozusagen für Daten im Sinne des Data Acts und für personenbezogene Daten sollen dann auch möglicherweise zusätzlich die Regularien der Datenportabilität im Sinne der DSGVO angewendet werden, wobei dabei dann, wenn man es mal so versteht, die Belange des Data Acts berücksichtigt werden sollen. So. Wie gesagt, für mich beißt sich das so ein bisschen, weil ich habe ja eine Zweckbindung, ich habe eine Erforderlichkeit und ich habe einen Datenminimierungsgrundsatz im Sinne der DSGVO. Und gerade die Rohdaten, um die es ja hier im Data Act in dem Sinne geht, ne, also die nicht aufbereiteten Daten, und sobald ich die aufbereitet habe und für meine Geschäftsprozesse ja im Grunde genommen verarbeitet habe, würde ich unter Datenminimierungsgesichtspunkten sagen, die brauche ich nicht mehr, die hätte ich dann schon zu löschen gehabt. Und dann fragt man sich natürlich instinktiv, wie weit geht dann dieser Zugangsanspruch des möglichen Empfängers eigentlich noch, weil ich habe ja nichts mehr. Und auf die aufbereiteten Daten hat er keinen Anspruch. Insofern,
spannend.
Also, das hat mich erschlossen, also an dem Verhältnis zwischen DSGVO und Data Act. Da bin ich so ein bisschen ausgestiegen.
Ja, wie gehen Sie denn jetzt mit Ihren Kolleginnen und Kollegen im weiteren Verbund um mit dem Data Act? Gibt es da jetzt Handreichungen? Haben Sie Arbeitsgruppen gebildet? Das wäre nochmal interessant, auch für unsere Zuhörer, so eine relativ große Organisation. Was machen Sie jetzt damit? Also der 12. September ist quasi das Stichdatum, auf das alle gucken, aber viele Vorbereitungen müssen ja eigentlich vorher laufen.
Ja, also wir haben da zwei Arbeitsgruppen, die dazu tätig sind. Also man bereitet sich im Grunde genommen darauf vor, bewertet dann für die jeweiligen, ja, wie ich es gerade schon gesagt hatte, für die jeweiligen einschlägigen Pflichten im Grunde genommen die Umsetzungsmöglichkeiten, bestricht das mit dem Geschäftsbereich oder der jeweils zuständigen operativen Einheit. Ne? Also das Beispiel ist, müssen wir jetzt so einen Beipackzettel produzieren. Ne? Ich meine, Beipackzettel haben in der Energiewirtschaft ohne Ende aufgrund von gesetzlichen Vorgaben. Dann gibt es halt einen mehr, so den man dann legen muss und den man im Grunde genommen, wo man die Transparenz für gewährleisten muss. Im Moment sind das eher die Bereiche, sage ich jetzt mal, dieser innovativeren Produkte, also wo wir ja verpflichtet sind, als derjenige, das Produkt absetzt, den Endkunden zu informieren. Das ist ja diese Kette. Mhm. Ne? Also da, ja.
Genau.
Ich kriege ein Produkt vom Hersteller, das Produkt verarbeitet Daten vom Hersteller und ich muss den Endkunden transparent informieren. Da ist natürlich so, dass ich im Endeffekt das vom Hersteller weiter transportiere an Informationen an den Endkunden, was mir der Hersteller in die Hand gibt. So, das haben wir in diesen, sag ich jetzt mal, innovativeren Geschäftsbereichen. Ein Thema, wo man das auch haben kann, ist natürlich bei dem intelligenten LAR, insbesondere da, weil man über das Clearing, also den Austausch dieser Ladedaten zwischen diesen verschiedenen Ladekartenanbietern, natürlich relativ viel Datentraffic hat und da dann auch natürlich drüber informieren muss, wie dieses Clearing im Grunde möglicherweise funktioniert. Aber das sind so die Themen, die man dann bearbeitet. Also es geht sehr schnell. Wir haben ja immer das Problem, wir haben, sag ich jetzt mal, als Inhouse-Juristen, ich glaube, das haben alle Inhouse-Juristen, ist völlig unabhängig von der Branche, man hat ein Gesetz mit furchtbar vielen unbestimmten Rechtsbegriffen und man muss versuchen, irgendwie einen Geschäftsprozess drauf zu machen, der handelbar ist für so eine Organisation. Ne? Und die...
Das heißt, seit dem Gutachten machen noch keinen Geschäftsprozess. Das ist etwas, was wir natürlich auch konfrontiert werden mit. Dann hat man die Frage vielleicht juristisch gelöst, aber das heißt doch genau gar nichts für die Praxis. Was machen wir jetzt damit? Ne?
Genau, das ist ein Riesenthema. Und die andere Frage, die bei uns ebenso virulent ist, ist natürlich, was kann das System überhaupt? Ne? Also das eine ist ja im Grunde genommen, was ich will oder was die Gesetzgebung von mir verlangt. Das andere ist ja dann auch das IT-Projekt, was darauf folgt, damit ich das System so customizen kann, dass ich das dann umsetzen kann. Das wird dann natürlich auch entsprechend, das ist ja, dann gibt es eine Bedarfsanforderung und dann müssen die Juristen im Grunde genommen auch mit dem Bedarf definieren, was für eine rechtliche Verpflichtung ist hier jetzt zu erfüllen. Und das ist dann ja häufig die Arbeit, die wir in-house dann machen müssen. Also das, und das ist das, was ich gerade meinte mit diesen Teams, die sich dann finden. Also das sind dann die Themen, die dann bearbeitet werden müssen in-house.
Andererseits jetzt mal auch noch einen Schritt weiter gedacht. Sie erwähnten gerade Ladestationen und auch ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten dann über verschiedene Hersteller zu gucken. Also da kommen ja auch interessante Datenströme zusammen, sodass man sich auch ganz neue vielleicht Erkenntnisse da vorstellen kann. Ich glaube, das ist auch eine Riesenchance, die Sie da angedeutet haben. Sind das Themen, die Sie auch schon beschäftigen? Wie können wir so noch sonst irgendwie interessante Datenströme vielleicht einbeziehen? Was dürfen wir, was können wir noch einfordern an Daten, um selber daraus Produkte zu machen oder Serviceleistungen?
Ja, das beschäftigt uns tatsächlich. Und da haben wir auch entsprechende Vorbereitungen zu uns schon so sein. Also wir haben uns auch vorbereitet, ne, auf die Frage tatsächlich. Und auch schon versucht, im Grunde Daten zu identifizieren, beziehungsweise möglicherweise interessante Chancen im Sinne von Geschäftsmodellen zu identifizieren und uns da natürlich, also man kann ja von den Daten kommen oder von der Chance vom Geschäftsmodell im Sinne von, was bietet den Mehrwert für den Kunden, ne? Und dann musste man sich natürlich die Frage stellen, wie kann ich diesen Mehrwert erzeugen und was für Daten brauche ich dafür? Also man kann von zwei Blickrichtungen kommen, aus meiner Sicht, so. Und das eine ist ja, was habe ich und was kann ich bekommen? Und das andere ist, ich kann jetzt viel bekommen, aber vielleicht hat es für den Kunden keinen Mehrwert. Ne? Also das ist ja dann, also wenn ich ein Produkt habe, was ich entwickeln will, wenn man so im Sinne von klassischer Produktentwicklung da drauf guckt, komme ich ja Kunden. So, und insofern das machen wir. Und das haben wir auch schon gemacht tatsächlich für diverse Anwendungsfälle. Genau, das haben wir auch.
Ja. Gibt es da ein Beispiel, was Sie teilen könnten?
Ja, schwierig.
Gut.
Ja, die Folie auch. Oder die Folien, das sind ja mehrere. Ich glaube, ein Beispiel, was relativ, jeder, der zu Hause eine PV-Anlage hat, kennt das vielleicht. Ne? Also das ist vielleicht ein Beispiel, was man nehmen kann. Also wenn man so seine PV-Anlage hat, dann hat man den Wechselrichter und der Hersteller vom Wechselrichter, der bietet eine App an, wo man dann möglicherweise Erzeugungsdaten sehen kann. Und bei uns ist es ja so, dass wir den Netzbereich haben und der Netzbereich hat Zugriff über seinen Smart Meter auf die Ist-Einspeisung und auf den Verbrauch der Anlage. Was wir aber nicht sehen, ist die Produktion der Anlage selbst. Also das wissen wir nur im Grunde genommen, wenn die angemeldete Leistung einspeist, also oder voll einspeist. Das weiß dann aber der Netzbetreiber und nicht möglicherweise der Energievertrieb, der diesen Kunden beliefert, weil der diese der Auflösung auch für seine Abrechnungszwecke nicht braucht. Der braucht dann hier nur seinen KWH-Verbrauch im Jahr. Die kriegt er dann auch über diese Messeinrichtung. Und dann wird der Kunde abgerechnet. Und es kann durchaus für den Kunden, oder sagen wir mal so, es kann Mehrwerte für den Kunden geben, die sich daraus ergeben, dass der Kunde uns die Daten zur Verfügung stellt, die auch auf diesem Wechselrichter entstehen. Ne? Also, dass wir dadurch zum Beispiel möglicherweise spezifischere Produkte für die Kunden entwickeln können, aufgrund ihres Verbrauchsverhaltens, lastabhängige Tarife zum Beispiel besser definieren können, um einfach für Kunden, für die das interessant ist, gerade auch jetzt im Zusammenhang mit Eigenerzeugungsanlagen, Wärmepumpen zum Beispiel, möglicherweise darüber Produkte anbieten zu können, die stärker marktorientiert arbeiten, um dann für den Kunden besseren Preis anzubieten, weil wir das Risiko anders kalkulieren können jetzt mal. Nur so als ganz abstraktes Beispiel. Ne?
Also wir haben dann das ist ja schon relativ konkret. Also ich kann mir das gut vorstellen. Ich finde mich da auch selber wieder. Aber vor allen Dingen, ich denke jetzt auch mal weiter, nicht nur ich als Nutzer habe da vielleicht Vorteile von, Sie als Anbieter neuer Produkte, sondern auch gesellschaftlich. Also ich könnte mir vorstellen, das trägt dann auch letztendlich bei zur Netzstabilität, denn das wird ja immer ein größeres Thema. Also meine Tochter war gerade in Madrid, als der Strom ausfiel. Das war ein einschneidendes Erlebnis, kann ich Ihnen sagen. Und ich glaube, das Thema wird immer größer.
Also das ist tatsächlich, das hat mehrere Facetten, was ich gerade angedeutet habe. Das eine ist sozusagen die Kundensicht, deswegen, weil wir spezifisch darüber gesprochen haben. Das andere ist natürlich die Sicht, wie viel Ist-Erzeugung habe ich eigentlich gerade in unserem Netzgebiet. Ja. Ne? Also beziehungsweise der Abruf dieser Daten, der ist ja durch die Smart Meter genau möglich. Das ist ja genau das gesetzliche Ziel, was im Grunde auch das Messstellenbetriebsgesetz verfolgt. Ne? Also angesichts dieser Volatilität im Grunde genommen den Netzbetreibern die Daten und die Datenqualität an die Hand zu geben, ihre Netze noch stabil zu halten. Das ist ein Teil der Aufgabe des Messstellenbetriebsgesetzes, insofern würde ich sagen. Aber ich glaube, wir kamen ja sozusagen von der Frage Chance, ne? Also die Datenqualität zu erhöhen im energiewirtschaftlichen Bereich ist in vielen Fällen eine große Chance, weil ich auch zum Beispiel nehmen wir jetzt mal ein anderes Beispiel bei der Frage gesellschaftliche Aufgabe. Ne? Ich kann natürlich mit einer entsprechenden Datenqualität, wenn ich die Verbräuche genauer kenne, kann ich natürlich Austauschstrategien anders planen. Ich kann zum Beispiel die Leitung anders dimensionieren, um das jetzt mal so zu formulieren, aus Netzbetreibersicht. Ich kann möglicherweise die Erzeugungsanlagen effizienter steuern, weil ich die Bedarfe genauer kenne. Also da gibt's durchaus ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit den Daten zu arbeiten. Ob da immer der Data Act der Enabler ist, ist genau die Frage, weil viele von den Daten, sag ich jetzt mal, haben wir oft schon. Ne? Also das ist also nicht in allen Fällen und durchgängig, aber die Datenqualität hilft einfach grundsätzlich. Ne? Und wenn der Data Act dann Enabler sein kann, ist es natürlich eine gute Sache auch für uns, um das nutzbar zu machen, diese Daten.
Super. Also vielleicht mal zusammengefasst, Herr Kropp, wir haben jetzt gehört, einerseits Kopfschmerzen, weil auf der Nutzerseite vielleicht noch weiter Zettel und Komplikationen anstehen. Auf der anderen Seite Opportunities. Was sind so vielleicht Wünsche, wenn Sie ein oder zwei oder drei Wünsche auch an die Politik und den Gesetzgeber hätten, was jetzt passieren soll, entweder zwischen jetzt und dem 12. September oder nach dem 12. September? Gibt es da irgendwas, was Sie gerne denen mitgeben würden, wenn die dann vielleicht auch mal hier reinhorchen?
Also was natürlich wünschenswert wäre, wäre eine Klarstellung in dem Verständnis, dass das Messstellenbetriebsgesetz eine Sondervorschrift ist. Ne? Also das ist, glaube ich, das wäre einfach schlicht hilfreich, um da einfach ganz, ganz viel Kopfzerbrechen zu beseitigen. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt im Grunde genommen aus meiner Sicht keine, muss ich aufpassen, was ich sage, weil dass ich von den Kollegen von Hertha mich gleich jetzt juristisch sozusagen entlarvt werde, aber ich finde die Regulierung in sich inkonsistent. Also sie hat eigentlich ein gutes Ziel vor Augen und das Ziel ist auch, glaube ich, legitim, was verfolgt wird. Und wir haben eine Überbetonung des Schutzes der Hersteller im Grunde genommen in den Data. Also in vielen Fällen kann der Hersteller, glaube ich, Rechte zu stark geltend machen. Also wir haben versucht, ein System zu bauen aus Schutz der Hersteller, gleichzeitig Zugang der Nutzer, die diese Daten miterzeugen, und öffentlichen Interesse, was sozusagen auch Zugang auf diese Daten haben möchte. Ich glaube,
darf ich da nochmal nachhaken. Das ist jetzt ganz interessant. Sie sagen, auch nach dem, was Sie anfangs gesagt hat mit den Komplikationen bei der Umsetzung bei Ihnen, Sie sehen da eher eine zu starke Bewertung oder Inanspruchnahme der Rechte oder Verkörperung der Rechte der Hersteller.
Ich sehe das ehrlicherweise, also mir fehlt die Stringenz. Also es bleibt sozusagen unklar. Ich habe Es gibt ja mal diese Idee von einer klaren Regulierung, die dann auch hilft, weil sie sozusagen umsetzbar ist. Hier ist es so, dass es relativ unklar bleibt, welche Norm eigentlich wann in welchem Fall auszulegen. Das ist im Grunde genommen, ich habe Probleme bei der Interpretation des Gesetzes. Also lege ich das jetzt herstellerfreundlich aus, lege ich das nutzerfreundlich aus? Da fehlt so ein bisschen die Klarheit. Da gibt es jetzt ja auch diese FAQs von einer von der europäischen
Kommission,
Die haben da ein bisschen Klarheit beigetragen. Ich meine nicht, dass diese Nutzerrolle per se überbetont ist. Ich mache das jetzt an dem Beispiel des Messstellenbetriebsgesetzes fest, weil daran, also man hätte stärker auch diese bereichsspezifischen Vorschriften betonen müssen in der Aufnahme, weil es da spezifisches Regulierungsrecht gibt. Und die Frage war ja, was ist der Wunsch an die
Gesetzgeber?
Gesetzgeber, er könnte in seiner Zielsetzung klarer sein und insbesondere auch was die Bereichsausnahme angeht.
Verstehe, wo Sie herkommen, Herr Kropp, ne? Dass man sagt, beim Verbraucherschutz ist klar, wir wollen den Verbraucher schützen. Beim Datenschutz ist eigentlich jetzt auch, wenn der EuGH zum Datenschutz entscheidet, ist eigentlich, kann man vorher ganz gut prognostizieren, ob er eher sozusagen die Betroffenen schützen wird oder eher diejenigen, die die Daten verwenden wollen. Das ist sozusagen beim Data Act vielleicht nicht ganz so eindeutig in dem Verhältnis. Nutzerhersteller, aber man wird vielleicht auch sagen müssen und können, und das sollte dann auch unser Maßstab sein, das oberste Ziel ist eben Data Sharing. Ja, und alles andere sind Ausnahmen, die wir in anderen Gesetzen auch eng auslegen. Ja, also wenn es darum geht, kann der Hersteller Geheimnisschutz geltend machen oder kann er in die DSGVO fliehen und sagen, naja, das sind ja personenbezogene Daten, die muss ich dir gar nicht rausgeben oder darf ich dir vielleicht gar nicht rausgeben, dass man da eben auch schaut, okay, dann musst du aber uns wirklich deutlich machen, wo denn jetzt die Ausnahmen wirklich seine Begründung im konkreten Fall hat, lieber Hersteller. Also ich glaube, dass dieses Ziel, wenn wir da zu großzügig sind und dem von ihm befürchteten Herstellerbevorzugung dazu sehr nachgeben, oder das, ja, dann ist der Data Exchange Scheitern verurteilt. Ne? Dann, und darüber wird es, Hubertus, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne? Da wird es Gerichtsentscheidungen geben, und dann wird sich genau die Frage stellen, Herr Kropp, die Sie gerade gestellt haben, was ist eigentlich das Ziel? Und da muss das Ziel erstmal sein, Datennutzung durch viele.
Genau, also das Problem, also danke für sozusagen das, was ich versucht habe, sozusagen genau richtig erfasst, das war genau mein Punkt. Also insofern danke, Herr Dr. Schönbacher, für den Punkt. Also da finde ich das Gesetz im Grunde genommen unklar, sollte es ja irgendwie eingangs formuliert. Und die Auslegung, das teile ich genau, also genauso wie Sie es gesagt haben, das muss dann im Grunde genommen an diesen Zielen orientiert sein und im Zweifel nicht dann natürlich die argumentative Last bei dem Datennutzer, also bei dem Hersteller jetzt mal im Sinne dieser Definition, der dann im Grunde genommen nachweisen muss, dass seine entsprechenden Rechte da ja gewahrt werden müssen, Geheimnisschutzgesetz oder ähnliche Dinge. Ne? Das teile ich. Also ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, dass der Data Act auch nochmal evaluiert wird, was die Wirksamkeit angeht, weil meine These ist so ein bisschen, wir hatten das jetzt auch vor dieser Veranstaltung ja schon festgestellt, er fliegt so ein bisschen unterm Radar, und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Wirksamkeit auch unklar bleibt. Ne? Also wie wirksam ist am Ende wird dieses Gesetz?
Also das ist vorgesehen, kann ich Ihnen schon mal sagen. Da wird in etwa einem Jahr wird da drauf geguckt, auf die Effizienz, und muss man nachsteuern. Ich glaube, es kommt auch hinzu, dass der AI-Act dazwischen gekommen ist. Ne? Der hat sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und eigentlich passen die durchaus zusammen. Also da glaube ich, sind wir ganz guten Mutes, dass jetzt auch im Vorlauf auf den 12. September und dann nach dem 12. September da ganz gut Bewegung reinkommt. Wir sehen das auch in einigen Sektoren, wo interessanterweise auch so Art runde Tische entstehen, das freut uns sehr, runde Tische, wo sich die verschiedenen beteiligten Stakeholder austauschen. Ja, wer hat eigentlich wirklich Interesse an welchen Daten? Also manchmal hilft das mich nicht zu laut zu schreien, ich darf jetzt alle Daten haben, gib mir alles. Brauche ich ja alles gar nicht, brauche wahrscheinlich nur 10%. Und da diese Austausche zu finden, auch worum geht es eigentlich? Dann kommt man plötzlich drauf, wenn man zusammenarbeitet, ist am Schluss für jeden was dabei. Ja, und wir müssen halt, glaube ich, auch wir drei, aber auch unsere Umfelde daran arbeiten, dass wir eben die Nutzen für allen finden. Es geht nicht darum, jemand anders was wegzunehmen. Das ist, würde ich sagen, meine Herangehensweise da auch, wenn ich mit meinen Kunden da an Strategien arbeite.
Also das ist ein guter Punkt, Herr Dr. von Brenner. Das ist, ich glaube, die unterschwellige Notwendigkeit zur Kooperation, die der Data Act ja mit sich bringt, ist, glaube ich, insofern die richtige Antwort, dass man freiwillig einfach Kooperationsmodelle findet, weil genau das, wenn ich erstmal einfach alles fordere an Daten, dann kann ich mich auch mit Terabytes an Daten irgendwie kann ich einfach schicken, und ich weiß, der andere kann damit nie was anfangen, weil ich ihm nicht sage, wo eigentlich der Punkt ist, den er sucht, und den schicke ich ihm vielleicht auch gar nicht. Ne? Und dann kann man lieber ein Kooperationsmodell finden, wo man sich darüber einigt, welche Daten kriegt derjenige. Und dann weiß auch, er kriegt die er braucht, möglicherweise. Ne?
Also das. Und dann kann eben der Nutzer, derjenige, bei dem die Daten anfallen, dann auch mit dem Data Act im Rücken entsprechend argumentieren und dann vielleicht zu sinnvollen Lösungen kommen, die man vielleicht sicherlich auf dem Klageweg nicht gekommen wäre. Das ist doch ein ganz gutes Schlusswort, oder Hubertus, dass wir da sozusagen die Kooperation hochheben und ja, zeigen, dass es eben da tatsächlich, das haben wir im anderen Zusammenhang auch schon gehört, nur zusammen geht. Ja, jetzt haben wir hier ja Ihre Sicht gehört, die in besonderer Weise komplex ist. Ja, wir haben schon mit Vertretern der Automobilindustrie gesprochen, da ist es auf andere Weise komplex, ja, bei Ihnen, aber so der schöne Blick einerseits aus Dateninhabersicht, was die Endnutzer angeht, mit der besonderen Regulierung, die wir da haben, und andererseits aus Nutzersicht, dass man ja eben, sei es im Windenergiebereich, wo Sie die Anlagen eben nicht selber vollständig warten können oder überhaupt überwachen können, sei es in anderen Bereichen, dann eben als Datennutzer sind, derjenige, der dann vielleicht auf weitere Daten zugreifen können. Und so ein bisschen einen Glimps in Richtung Geschäftsmodell haben wir auch gesehen, ne? Also wenn man über die Kunden an Daten, an alle Daten herankommt, die beim Betrieb einer PV-Anlage anfallen, ist da vielleicht für den Netzbetreiber auch nochmal ein paar andere Dinge drin, was man mit den Daten machen kann. Sehr schön. Und der Hint auf den AI Act, Hubertus, der ist mir natürlich auch sehr geläufig. AI Act haben wir viel Beratung. Im Data Act ist es noch ausbaufähig. Ja, da arbeiten wir jetzt dran. Deshalb sei mir mal der Hinweis auf den 25.06. gestattet. Da werden wir in Berlin eine Veranstaltung machen, Hubertus von Rönne und wir von Herting zusammen, wo es genau, wo wir uns dieser Themen mal annehmen wollen. Ja, ein bisschen AI kommt man nicht dran vorbei, aber in erster Linie aus Datensicht. Datanavigator.eu findet man da ein paar Informationen dazu. Ja, Herr Kropp, herzlichen Dank für diesen Parfumsritt durch Ihre Praxis und auch die leichte Skepsis haben wir da schon rausgehört, was den Data Act angeht. Die hat uns jetzt nicht völlig überrascht, beobachten wir in gewisser Weise auch. Vielen Dank für diese Einblicke dort.
Ja, vielen Dank für die Zeit und die Gelegenheit.
Prima, dann bleibt mir nur zu sagen, abonniert den Podcast, wenn ihr bis hierher gehört habt. Bleibt dran in dem YouTube-Format, was wir jetzt hier nebenbei haben. Und Hubertus, wir hören uns dann sicherlich bald schon wieder. Danke euch.
Auch von mir vielen Dank. Tschüss. Tschüss, Herr Kropp.
Ciao. Tschüss. Thank you.